HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth am Mikrofon. Guten Abend.
Deutschland. Das Land der unbegrenzten Investitionsmöglichkeiten. Immobilien, Schlösser, Kunst, Hotels. Perfekt, um Kapital zu verstecken und zu vermehren. Praktisch ohne Risiko. Denn die Geldwäscheaufsicht funktioniert hier nicht.
Die Bundesrepublik gilt als Geldwäscheparadies.
Die Schätzung zufolge liegt das Volumen etwa bei 100 Milliarden etwa Geld, das in Deutschland gewaschen wird.
In der kleinen Geldwäscherei.
Wenn Geldwäsche in Deutschland nicht funktionieren würde, hätten wir das Problem der klaren Kriminalität überhaupt gar nicht. Also das muss man mal präzise auf den Punkt bringen.
Das ist nur zwei.
Ich beobachte schon, dass es immer von politischer Seite, von Regierungsseite immer sehr, sehr leicht ist, von anderen Ländern mehr Transparenz zu fordern.
Wenn man weiß, dass aufgrund der Umsetzung des deutschen Geldwäschegesetzes in Deutschland zum Beispiel in einigen Orten Standesbeamte zuständig sind für die Bekämpfung der Geldwäsche, dann hat man einen Eindruck, wie es um die Geldwäschebekämpfung in Deutschland bestellt ist.
Schwarz ist Geld dann, wenn es heimlich und unerlaubt ausgetauscht und zunächst einmal verdient wird durch illegale Geschäfte wie Menschen, Drogen oder Waffenhandel, Prostitution oder Schutzgelderpressung. Dieses Schwarzgeld liegt nun also auf den Bündeln vor, in Stapeln von kleinen Scheinen der Drogenkuriere zum Beispiel, die man nicht einfach so auf der Bank einzahlen kann, weswegen das Geld gewaschen werden muss. Und ganz buchstäblich hat das Al Capone getan, der legendäre Gangster aus Chicago, investierte nämlich seine Gewinne aus kriminellen Geschäften in sogenannten Laundromats, in Waschsalons. Diese Methode, Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen, hat sich bis heute gehalten, wurde allerdings deutlich verfeinert. Inzwischen werden Summen über eine Vielzahl von Konten hin und her überwiesen, gehen an Strohleute und Briefkastenfirmen und landen oftmals im Immobilienmarkt. Betongold nennt man diese Investitionen, die mit dazu beitragen, den Wohnungsmarkt explodieren zu lassen. Mittlerweile werden in Deutschland im Jahr rund 100 Milliarden Euro Schwarzgeld gewaschen. Das ist eine Zahl mit 11 Nullen. Und da ist nun Finanzminister Scholz gefragt mit seinem neuen Anti-Geldwäsche-Gesetz, das seit Anfang des Jahres gilt. Der wunderbare Waschsalon Schwarzgeld in Deutschland haben wir heute getitelt, hier in HR2 Kultur der Tag. Los geht's mit ein paar munteren Tipps, Geldwäsche leicht gemacht.
Wie geht das eigentlich, Geldwäsche? Ich habe das mal gegoogelt in der Hoffnung, irgendein Tutorial zu finden, eine Anleitung. Wenn man bei der Suchmaschine Geldwaschen eingibt, werden als ähnliche Suchanfragen angeboten: Geldwaschen Waschmaschine, Tricks Schwarzgeld Weiß waschen und wie wäscht man Geld? Das will ich wissen. Ergebnisse der Suche fangen in etwa so an. Sie haben bündelweise unversteuertes Bargeld herumliegen und sind nicht sicher, was Sie damit tun sollen. Dieses Problem hat sich ab sofort erledigt. Oder Hans-Peter Holbach, Herausgeber des ominösen Geldbriefs, schreibt: Ihre vertrauliche Informationsmappe, die Schwarzgeldfalle, ist von meinen Juristen und Wirtschaftsprüfern ausgearbeitet. Lesen Sie, wie Sie es auf keinen Fall machen dürfen und erfahren Sie aus erster Hand, wie Sie es richtig machen. So klar und verständlich, dass wirklich jeder alles sofort verstehen und nachvollziehen kann. Ganz so einfach, wie das klingt, ist es dann aber doch nicht. So muss ich mich erstmal mit dämlichen Animationsvideos herumplagen, die allerdings Beispiele für fast jeden Geldwäscheinteressierten parat haben. Ob für den kleinkriminellen Kokaindealer Oskar oder den Puffbetreiber Bernd, der seine Unsummen an Schwarzgeld mit illegaler Prostitution verdient. Ich könnte also ein Lokal eröffnen und barzahlende Gäste erfinden oder Luxusautos mit Bargeld kaufen und im Ausland gegen Überweisung wieder verkaufen. Der Geldtransfer geht natürlich über meine Konten auf den Cayman Islands. Klingt alles plausibel und wahnsinnig sicher, aber auch aufwendig. Das muss doch einfacher gehen. Ich erinnere mich an einen Kneipenbesuch in Berlin, da konnte man seine Getränke mit Bitcoin bezahlen. Mit diesen anonymen Kryptowährungen, mit denen man im Darknet, also dem dunklen Teil des Internets, Waffen, Drogen und wer weiß was sonst noch kaufen kann. Mittlerweile ist der Markt mit dieser digitalen Währung recht unübersichtlich. Für diesen Zweck scheint mir das aber gar nicht mal schlecht. Ich kann mich mit Pseudonym registrieren und sobald ich mein Bargeld in eine digitale Währung umgewandelt habe, ist die Herkunft quasi nicht mehr nachvollziehbar. Und der Geldwechsel ist unkompliziert. Es gibt zahllose Tauschbörsen, auf denen man Bares gegen Digitales tauschen kann. Ganz bequem vom Smartphone aus.
Jan-Luka Künzberg. Das Thema hat aber natürlich einen ernsten Hintergrund, denn so paradox es klingen mag, auch und gerade kriminelle Banden wissen den deutschen Rechtsstaat zu schätzen. Wer hier Häuser kauft oder Restaurants, muss nicht fürchten, dass eine korrupte Verwaltung ihm den Besitz streitig macht. Weswegen manche Beobachter sagen, der Rechtsstaat wird regelrecht unterwandert von der organisierten Kriminalität durch Geldwäsche. Eine Dunkelfeldstudie der Uni in Halle-Wittenberg kommt zu dem Schluss, dass Kriminelle allein 20 Milliarden Euro im Jahr durch den Immobilienmarkt schleusen, weitgehend unbehelligt. Weswegen es schon lange den Ruf gibt, dass die Bundesregierung da handeln und Schlupflöcher schließen muss. Das tut sie nun auch. Das Gesetz gilt seit 17 Tagen. Allerdings kam es nicht so ganz freiwillig zustande.
Vieles von dem, was die Bundesregierung gegen Geldwäsche tun will, wird ihr aus Brüssel vorgeschrieben. Das neue Anti-Geldwäsche-Gesetz ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Die Bundesrepublik gilt als Geldwäsche-Paradies. Grüne und Linke betonen das. Bundesfinanzminister Olaf Scholz spricht davon, dass Geldwäsche in Deutschland, aber auch international ein ernstes Problem sei, mit neuen internationalen Regeln.
Deutschland muss jetzt den Standard der Welt einhalten. Deshalb sorgen wir dafür, dass es mehr Transparenz gibt. Wir sorgen dafür, dass nicht über Immobilien Geldwäsche gemacht werden kann. Und ich glaube, das wird dazu beitragen, dass wir weniger Geldwäsche haben.
Stichwort Immobilien. Hier sei die Geldwäsche in Deutschland besonders leicht, finden Kritiker. Scholz will dagegen vorgehen. Makler oder Notare müssen Verdachtsfälle künftig melden. Für die grünen Finanzpolitikerin Lisa Paus ist das noch lange nicht genug. Aus ihrer Sicht haben Notare auch weiter keinen wirklichen Anreiz, Verdachtsfälle zu melden. Paus findet, das Gesetz müsse noch viel weitergehen.
Wenn Notare zukünftig Kaufverträge beglaubigen, dann muss klar sein, der wirtschaftlich Berechtigte, und es muss auch klar sein, dass nicht mit Bargeld bezahlt wird. Wenn beides nicht klar ist, dann sollte unserer Meinung nach der Notar nicht mehr beglaubigen dürfen.
Eine Obergrenze für Barzahlungen sieht das Gesetz von Finanzminister Scholz aber nicht vor. Häuser könnten trotzdem weiter mit Bargeld bezahlt werden. Schwächen sehen Kritiker auch bei der Umsetzung. Der Bund hat dafür eine Financial Intelligence Unit gegründet. Seit 2 Jahren ist sie beim Zoll angesiedelt. Mit sehr mäßigem Erfolg. Ein Problem? Zu wenig qualifiziertes Personal. Bei der Spezialeinheit stapeln sich die Verdachtsmeldungen, sie werden aber nur sehr langsam bearbeitet. Das Personal will Scholz aufstocken, die Einheit soll besseren Zugriff auf Polizeidaten bekommen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Gesine Lötz, sieht großen Handlungsbedarf.
Ich finde, Deutschland als größte Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union sollte überhaupt Vorbildcharakter in dieser Frage einnehmen. Und darum brauchen wir eine konkretere, eine klarere Überprüfung. Wir brauchen auch viel stärkere auch Kontrolle von großen Einkommen.
Die bisherigen Schritte reichen nach Meinung der Oppositionspolitikerinnen nicht aus. Gut möglich, dass das neue Gesetz gegen Geldwäsche nicht das letzte bleiben wird.
David Sajons, fassen wir nochmal zusammen. Vor allen Dingen, Immobilien sind ein sicherer Hafen für Geld aus undurchsichtigen Quellen. Deshalb sieht das neue Gesetz vor, dass speziell Makler und Notare Meldepflichten haben, sollte ihnen ein Käufer suspekt vorkommen. Denn bislang kamen aus ihren Reihen kaum Hinweise. Von den etwas mehr als 77.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die 2018 eingingen, kamen fast alle aus dem Finanzsektor, 76.000 von Maklern und Notaren hingegen in 2 Jahren, ganze 5 Meldungen. Sebastian Fiedler ist Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und Experte für Wirtschaftskriminalität. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Fiedler, der Hebel soll nun also Häuser und Wohnungen sein. Erklären Sie uns das doch mal bitte ganz praktisch. Wir möchten Schwarzgeld in Immobilien reinwaschen. Wie machen wir das am besten?
Ich glaube nicht, dass der Hessische Rundfunk derjenige Sender sein will,
das ist
der
ja nur ein Gedankenspiel.
Die Rezepte gegeben hat. Aber ich versuche Ihnen mal deutlich zu machen, worum es im Prinzip geht. Wir haben in Deutschland in der Tat riesengroße Probleme. Ein paar sind in Ihrem Beitrag schon angeklungen, die unter anderem dadurch zustande kommen, dass wir mit Bargeld so viel hantieren wie wohl kein anderes europäisches Land. Und so ist es jedenfalls noch immer nicht ausgeschlossen, dass Sie, nehmen wir einen fiktiven Betrag von 800.000 Euro in bar in die Hand nehmen, das zu Ihrem eine Immobilie kaufen, dem Käufer das Geld geben und dann anschließend zum Notar gehen und sagen, das Geld ist schon bezahlt. Und der Notar hat derzeit keine wirklichen Handlungsspielräume, um das entsprechend auch festzustellen. Die Notare gehen eigentlich inzwischen sehr viel weiter und wünschen sich, so wie die Vertreterin der Grünen in ihrem Beitrag das gesagt hat, dass der Gesetzgeber ihnen eine Beurkundung, ein Beurkundungsverbot auferlegen möge.
Wer was zu verschleiern hat, der kauft zum Beispiel ein Haus, aber nicht unbedingt als Privatperson, sondern sagen wir mal mit einer GmbH, die hat dann möglicherweise Anteilseigner auf den Kanalinseln oder Zypern. Kriminelle überweisen Geld zigmal über Ländergrenzen, sodass sich die Spur verliert. Wie soll da ein einfacher Notar oder Makler durchblicken bei diesem Geflecht?
Also zum einen ist es so, dass wir zahlreiche Situationen kennen, in denen schon heute ein Makler oder Notar, ich würde die nicht in einem Atemzug nennen wollen, weil der Notar natürlich in einem öffentlichen Verhältnis steht, während der Makler eine reine Privatperson ist. Da muss man nochmal unterscheiden. Aber jedenfalls gibt es schon heute zahlreiche Situationen, in denen die Notare selbst bestätigen, dass sie hier ein ungutes Gefühl haben, aber trotzdem die Beurkundung durchführen müssen. Und die Hürden, die das Gesetz ihnen auferlegt hat, um überhaupt melden zu dürfen, waren in der Vergangenheit durchaus höher. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist der, dass wir in Deutschland noch kein solches Transparenzregister haben. Ich erkläre das gleich, was das bedeutet, wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Wir würden uns vorstellen, dass eine Gesellschaft, die Sie gerade angesprochen haben, von mir aus irgendeine GmbH oder eine Limited aus dem Ausland, dass der Käufer, also diese GmbH, ganz klar sagen muss, wem sie gehört. Und wenn das nicht bis aufs Letzte, also bis auf die letzte natürliche Person runtergebrochen möglich ist, dann darf ein solches Geschäft schlicht und ergreifend nicht zustande kommen. Das ist eine Situation, die wir derzeit heute noch nicht haben in Deutschland. Deswegen ist es immer ein ganzes Bündel. Man muss sich immer vergegenwärtigen, Geldwäsche ist unheimlich kompliziert, wenn sie aus Sicht der Täter gut gemacht ist. Und das heißt auf der anderen Seite, dass wir auch sehr viel in Deutschland hier in eine gesamte Strategie investieren müssen. Und das muss sich auch der aktuelle Bundesfinanzminister noch zurechnen lassen, dass hier noch eine Reihe von Hausaufgaben zu erledigen sind.
Bestimmte Berufsgruppen, wenn wir es doch nochmal zusammenwerfen, Notare und Makler zum Beispiel, haben ja aber ein natürliches Interesse daran, einen Kauf bzw. Verkauf abzuwickeln. Welchen Anreiz sollten die denn haben, sich selbst das Geschäft zu vermasseln?
Ja, ich muss leider nochmal wiederholen. Also der Makler ist in einer völlig anderen Situation. Für den stimmt das, was Sie gerade gesagt haben. Für den Notar stimmt das insoweit nur ganz eingeschränkt, weil er Amtsträger ist. Das heißt, er ist nicht eine reine Privatperson, sondern der hat hier dem Staate zu dienen und ist deswegen nicht in der reinen Situation, dass er einfach nur darauf achten darf, hier Geld zu verdienen. Ich kann Ihnen aber sagen, was der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir brauchen entsprechende Aufsichtsbehörden, die darauf achten, ob sowohl die Notare als auch die Makler ihre Arbeit ordentlich machen. Und da haben wir einen desaströsen Zustand in Deutschland. Wir haben eine Situation, dass die Notare sich in der Vergangenheit vorwiegend selbst beaufsichtigt haben und auf die Qualität ihrer Arbeit geachtet haben über die entsprechende Kammerorganisation und ansonsten nicht wirklich geprüft worden sind diesbezüglich. Und das trifft auf die Makler 100-mal zu, weil hier immer noch die Zuständigkeit für diese Aufsicht bei den Ländern liegt. Das prangern wir seit vielen Jahren an. Die funktioniert nicht. Die Länder stellen kein Personal zur Verfügung. Es wird nicht ausgebildet, also weiß gar nicht so richtig, wie es seinen Job zu machen hat. Das ist meines Erachtens das größte Problem. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir immer jedes Jahr darüber sprechen, dass wir fast 98-99% aller Meldungen nur aus der Finanzindustrie bekommen und nicht aus den übrigen Bereichen der Wirtschaft.
Diese Kontrolle für den Nicht-Finanzsektor, die liegt bei den Bundesländern, sagen Sie, und da hat das Handelsblatt Ende 2018 folgende Zahlen zusammengetragen. Da waren in Berlin und Hamburg jeweils nur 2 Kontrolleure im Gewerbeaufsichtsamt für den Nicht-Finanzbereich zuständig. Das heißt, in Berlin müssen 2 Beamte mehr als 8000 Immobilienmakler überprüfen. Und wir haben auch eingangs gehört, auch Standesbeamte können da eingespannt werden. Das klingt ziemlich skurril.
Das ist auch so skurril. Das ist seit vielen Jahren so. Und wir haben sogar eine Situation gehabt, dass im Jahr, ich meine aus Erinnerung heraus 2012, der Bundesrat, also die Bundesländer, die Bundesregierung aufgefordert haben, ihnen diese Zuständigkeit abzunehmen. Das entsprach genau unserer Forderung. Wir haben nämlich gesagt, das kann so nicht funktionieren. Wir können nicht einem globalen Phänomen wie der Geldwäsche, die unheimlich kompliziert vonstatten geht, der können wir nicht zu Leibe rücken durch Kleinstaaterei und durch nicht gut ausgebildetes und nicht in ausreichender Anzahl vorhandenes Personal, sondern wir hatten damals vorgeschlagen, den Zoll beim
Bund diese Aufgabe zu geben und ihm 1500 Leute zur Seite zu stellen und dann auf diese Weise der organisierten Kriminalität zu Leibe zu rücken. Das hat die Bundesregierung seinerzeit abgelehnt. Wenige Monate später trat das Mindestlohngesetz in Kraft und dann kriegte der Zoll 1600 Leute. Man sieht also die Prioritätensetzung.
Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Vielen Dank. Sie hören H2 der Tag, der wunderbare Waschsalon Schwarzgeld in Deutschland, unser Thema heute Abend. Da kann man was erleben im Waschsalon, wovon auch der Schauspieler Dirk Martens zu berichten weiß, alias Freddy Leck. Er hat 2009 in Berlin einen eigenen Betrieb eröffnet und darüber das Buch geschrieben, Nicht jeder Fleck muss weg. Martens ist Herr über 14 Maschinen, gerade macht Nummer 6 Mucken.
Die 6 sieht gar nicht gut aus heute Morgen. Irgendjemand hat hier gestern was mit reichlich Papier in den Hosentaschen gewaschen. Und jetzt ist die arme Maschine bis rauf ins Waschpulver-Einfüllfach eingesaut mit klumpig nasser Zellulose. Gleich stürmt mir die Kundschaft den Laden. Höchste Zeit für Erste-Hilfemaßnahmen. Ich ziehe mir ein paar Hygienehandschuhe über, nehme das Einfüllfach heraus, reinige es unter fließend warmem Wasser und fummele es wieder zurück in die Schiene. Dann knie ich mich vor das offene Bullauge und befreie die Waschtrommel von den bleichen Rückständen aus Tempotaschentüchern, Bonbonpapier, U-Bahn-Fahrscheinen und was nicht noch alles. Ausgerechnet die 6 hat es erwischt. Die ist eh schon so sensibel und braucht immer meine besondere Fürsorge. Sie ist die jüngste im Team meiner fleißigen Maschinen, ein Neuerwerb aus einer Salonauflösung, und sie hatte am Anfang allerlei Wehwehchen. Mal lief sie beim Schleudern unrund, mal blinkte das Display nervös, und der Grund war auch für den Techniker nicht festzustellen. Ich hoffe, sie übersteht den Tag heute. Ich entsorge den Papiermatsch, öffne den Metallspind, nehme mir einen frischen, schneeweißen Kittel vom Bügel, ziehe ihn über und knöpfe ihn zu. Die Waschmittel- und Weichspülervorräte auf dem Regal sind gut bestückt. Ein letzter prüfender Blick durch den Laden, alles scheint in bester Ordnung. Der Linoleumboden glänzt, die Displays der 14 Waschmaschinen blinken dienstbereit, jeden Kundenwunsch zu erfüllen.
Dirk Martens über die Tücken der Technik bzw. des Befüllens. Wenn es beim Schwarzgeld doch auch nur so einfach wäre, Ordnung herzustellen. Nun haben wir gehört, wo dieses Geld besonders gerne investiert wird. Geklärt ist aber noch nicht die Frage, wo genau es eigentlich herkommt. Und da spannt sich das Netzwerk einmal um die ganze Welt. Kriminell erworbene Gelder stammen nach den Erkenntnissen deutscher Behörden oft aus Russland oder Osteuropa, aus der Türkei und China bis hin nach Südamerika. Benedikt Strunz schildert uns den wachsenden Kokainmarkt und die professionellen Geldwäschenetzwerke, die daran beteiligt sind.
Geldwäschenetzwerke wie die sogenannte Seda-Bande sind für südamerikanische Kokainkartelle von entscheidender Bedeutung, sagt Slava Stefanova. Sie leitet bei der europäischen Polizeibehörde Europol die Anti-Geldwäsche-Abteilung.
The start of the process is the exportation of drugs. The exportation of drugs out of Latin America towards Europe.
Die Drogen werden aus Lateinamerika nach Europa exportiert, wo sie auf verschiedenen Märkten verkauft werden. Das eingenommene Geld wird gesammelt, bis größere Summen zusammenkommen.
This money will be accumulated.
Üblicherweise werden die Drogenkartelle in Südamerika erst dann vollständig bezahlt, wenn ihre Ware in Europa angekommen und bereits an Großabnehmer weiterverkauft worden ist.
But we have a problem. We have accumulated in Europe the money, but then the money is in Europe. And the cartel is in Latin America.
Wir haben also ein Problem. Du kannst dieses Geld nicht einfach in das normale Bankensystem stecken und nach Südamerika überweisen.
Latin America. So
es muss irgendetwas passieren, damit die Kartelle an ihre Gewinne kommen. Und genau da kommen dann die Geldwäschenetzwerke ins Spiel.
Ermittler sprechen von Crime as a Service, also von einem Verbrechen als Dienstleistung, sagt der Geldwäscheermittler Jürgen Rosbach vom Bundeskriminalamt.
Ja, es ist tatsächlich davon auszugehen, dass regelrechte Verträge gemacht werden. Und zwar durch die Residenten oder Repräsentanten der Geldwäscheorganisationen in Südamerika beispielsweise, die unmittelbaren persönlichen Kontakt zu den Kartellen haben. Und dann wird eben eine Geldwäscheorganisation beauftragt, zum Beispiel ein Volumen von 10 Millionen Euro. Die nächsten 10 Millionen Euro, die für das Kartell aus den Geschäften anfallen, diese zu waschen.
Für Geldwäscher wie Mohamed Nureddin beginnt anschließend eine komplizierte Arbeit. Das zeigen die Ermittlungsakten zum Sedda-Fall, die dem NDR vorliegen. Darin enthalten die Protokolle hunderter abgehörter Telefonate. Die Bande benutzt Codewörter.
Hast du den Mercedes bekommen?
Ja, letzte Nacht.
Okay, gut.
Ein Mercedes 350 beispielsweise entspricht 350.000 Euro in bar. Ein Teil der Gruppe kümmert sich darum, die in Europa angefallenen Kokaingewinne einzusammeln. Anschließend geht das Bargeld vor allem nach Deutschland, wo die eigentliche Geldwäsche beginnt. Das Sedda-Netzwerk kauft von dem Kokaingeld vor allem Luxusuhren. Keiner der betroffenen deutschen Juweliere meldete dabei einen Verdacht, obwohl die Kriminellen Uhren für Millionen von Euro erwarben. Wie gut organisiert derartige Banden vorgehen, zeigt sich spätestens beim zweiten Schritt der Geldwäsche, der Ausfuhr der Uhren aus Deutschland. Die Gruppe steht in ständigem Austausch mit dem Sicherheitschef des Hariri-Flughafens in Beirut. Mehrere korrupte Beamte im Libanon sorgen so dafür, dass die Luxusuhren ohne Probleme den libanesischen Zoll passieren können. Anschließend werden sie über ein kleines Geschäft in Beirut weiterverkauft. Die Gewinne fließen dann an eine Wechselstube nahe der syrischen Grenze. Von da aus wird das Geld über Umwege zurück an die Kartelle in Bogotá und Medellin überwiesen. Nach einem Jahr Ermittlungsarbeit schlagen französische Fahnder im Januar 2015 zu. Insgesamt werden bei der Aktion europaweit 15 Personen festgenommen. Im November 2018 werden die Bandenmitglieder in Paris zu mehrjährigen Haftstrafen wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche verurteilt. Die Ermittler konnten ihnen nachweisen, dass sie rund 10 Millionen Euro gewaschen hatten. Das Gericht hält in seinem Urteil aber auch fest:
Die Summen, die in abgehörten Gesprächen genannt wurden, waren deutlich größer und gingen manchmal in den zweistelligen und sogar in den dreistelligen Millionenbereich.
Nicht alle Sedda-Mitglieder befinden sich derzeit allerdings im Gefängnis. Recherchen des NDR zeigen, dass die Drahtzieher der Geldwäschebande weiterhin im Libanon ungestört ihren Geschäften nachgehen.
4 der Verdächtigen nahmen die Polizei in Deutschland fest. Fast alle Angeklagten, die in Paris vor Gericht standen, waren Libanesen oder im Libanon verwurzelt. Daher auch der Codename, den die Ermittler dem Verfahren gegeben haben. Sedda, nach dem englischen Wort für die Zeder auf der libanesischen Flagge. SZ, NDR und WDR haben über das Ausmaß der Geschäfte dieses Netzwerkes berichtet. In der Spitze soll es pro Woche 1 Million Euro gewaschen haben. Stefan Wolf ist für uns an der Frankfurter Börse. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Wolf, diese Dimension bei einem einzigen Netzwerk zeigt, dass da dringender Handlungsbedarf besteht. Schauen wir auf die Behörde, die dagegen den Kampf aufnehmen soll. Die FIU, also die Deutsche Financial Intelligence Unit, das klingt so ein bisschen hochtrabend nach FBI. Der Name ist eingangs auch schon mal gefallen und da wurde auch kritisiert, dass sie nicht ausreichend ausgerüstet ist. Was ist das Problem?
Ja, das fängt schon an bei der Bandbreite der Fälle, die die FIU hier in Deutschland bearbeiten muss. Das reicht ja wirklich von Verdachtsmomenten auf Terrorfinanzierung bis hin zu Betrügereien auf der Internet-Auktionsplattform eBay. Und da geht es ja um Kleckerbeträge. Das zeigt schon also eine riesige Bandbreite an Fällen, die da bearbeitet werden muss. Und das mit nicht einmal 500 Planstellen, die da nicht mehr komplett besetzt worden sind. Und das führt eben dazu, dass eben die Fälle sich stauen, dass da einiger Rückstau sich ergibt und dass eben dann nicht fristgerecht Verdachtsmomente an die Ermittlungsbehörden übermittelt werden können. Die technische Ausstattung, das Stichwort, ist ja bereits gefallen. Es hat ja zu Anfang der Behörde ein riesen Softwareproblem gegeben, dass man letztendlich die Fälle überhaupt nicht mal aufnehmen konnte. Das ist dann per Fax geschehen und Aushilfskräfte mussten da auf einmal zehntausende Faxe auswerten. Bei etwa 9.500 Meldungen pro Monat natürlich eine Herkulesaufgabe, die schon zeigt, wenn man da mit Papier dem ganzen Problem zu Leibe rückt, dann kann man es eigentlich schon fast wieder vergessen.
Sie haben diesen Rekordrückstau angesprochen. Bei der FIU gehen ja erstmal alle Verdachtsfälle ein. Inzwischen hat sich da ein Berg angesammelt von mehr als 48.000 Meldungen bis September 2019. Wird mehr gemeldet oder ist es ein Indiz dafür, dass die Geldwäsche zunimmt?
Also die Meldungen haben zugenommen, vor allen Dingen im Immobilienbereich. Da ist ja einiges im Argen, gerade in Deutschland. Man bezeichnet ja innerhalb der EU Deutschland als Geldwäsche-Eldorado für Betongold, also für den Immobilienmarkt, als eines der größten Einfallstore für Schwarzgeld. Und da sind im Jahr 2018 gerade mal 31 Meldungen eingegangen. Das ist natürlich, steht in überhaupt keinem Verhältnis zu dem, was da vermutet wird. Also die Zahl der Meldungen ist gestiegen. liegen. Aber letztendlich ist es auch so, dass die Zahl der unbearbeiteten Meldungen eben weiter steigt. Sie haben die Zahl eben genannt. Bei 9.500 Meldungen, die etwa pro Monat eingehen, ist natürlich klar, dass sich da ein weiterer Stau bildet, denn die Behörde ist hoffnungslos unterbesetzt. Ich habe gesagt, es gibt zwar knapp 500 Planstellen, aber davon sind ganz viele überhaupt nicht besetzt. Und die, die besetzt sind, die sind zu einem Löwenanteil mit Aushilfen besetzt. So kann man nicht arbeiten.
Das Bundesfinanzministerium hat seinerzeit unter Schäuble versucht, der Geldwäsche beizukommen, indem es der FIU mehr Befugnisse gab. Die ist dann 2017 auch vom Bundeskriminalamt umgezogen zum Zoll. Hat sich denn in diesen 2-3 Jahren etwas verbessert?
Es hat sich nicht wirklich etwas verbessert, aber es gibt Lichtstreifen am Horizont. Denn das ist genau das, was die FIU braucht, ist eine engere Kooperation mit den Ermittlungsbehörden. Jetzt gerade Anfang Dezember hat es die Meldung gegeben, dass es zu einer ersten konzertierten Aktion gekommen ist im Automobilbereich. Da hat man Verdachtsmomente weitergegeben an die Ermittlungsbehörden von Autohändlern. Und in der Tat, ein Großteil dieser Verdachtsmomente hat sich bewahrheitet. Man hat also in 26% der untersuchten Händler hat man schwere Verstöße festgestellt. Und das ist schon ein Lichtblick, der eben zeigt, wenn man enger miteinander kooperiert, wenn man sich stärker miteinander vernetzt, das kann eben dann auch Erfolge zeitigen. Und genau das hat man eben auch vor, dass man dieses Taskforce-Prinzip unter der Leitung der FIU, dass man von dort aus die Ermittlungsbehörden quasi delegiert und dirigiert. Das will man jetzt nicht nur im Autobereich machen, sondern auch im Immobiliensektor.
Nun ist die FIU allerdings keine Strafverfolgungsbehörde. Das heißt, die Mitarbeiter dürfen nicht in die Programme der Länderpolizeien schauen. Sie können Strafanzeigen, Betrugsopfer, Täter, all das nicht einsehen. Was bräuchte denn die Behörde Ihrer Meinung nach, um effektiver zu arbeiten?
Genau diesen Einblick, den sie eben nicht haben. Und auch da werden ja Forderungen laut, dass man sagt, die FIU kann nicht so als zahnloser Tiger durch die Gegend tapern und einfach nur Fälle priorisieren und dann je nach Priorität weiterleiten, dass man sagt, eBay lassen wir liegen, Terrorfinanzierung geben wir weiter. Das kostet einfach viel zu viel Zeit. Vor allen Dingen ist das ein großes Problem bei Geschäften, die an Termine gebunden sind. Die sind nämlich ruckzuck erledigt und dann ist das Geld weg und die Ermittlungsbehörden schauen in die Röhre. Also letztendlich ist es so, eine stärkere Kooperation zwischen den Ermittlungsbehörden bedeutet natürlich auch eine engere Vernetzung und das bedeutet im Endeffekt in unseren heutigen digitalen Zeiten eigentlich auch eine Vereinheitlichung der Software, eine Vereinheitlichung der IT, dass man einfach gegenseitig darauf zugreifen muss. Das muss ja nicht dazu führen, dass die FIU dann direkt in die Ermittlungstätigkeit eingreift, aber zumindest weiß sie dann, wo die Musik gerade spielt.
Wir haben eben im Zusammenhang mit den südamerikanischen Drogenkartellen davon gehört, dass das ein ausgetüftelter Kreislauf ist, bei dem man aber trotzdem mitunter auch andere braucht, die mitmachen, zum Beispiel Notare, die Verträge beurkunden und Banken, bei denen das illegale Geld eingezahlt wurde. Über die Notare und Makler haben wir gesprochen. Schauen wir auf die Banken. Da gab es in Deutschland und Europa spektakuläre Geldwäschefälle, auf die wir in dem nächsten Beitrag genauer eingehen. Ihre Einschätzung, verändert das neue Anti-Geldwäsche-Gesetz etwas bei den Bankgeschäften oder bleiben da Schlupflöcher?
Natürlich bleiben immer in irgendeiner Form Schlupflöcher übrig. Das kann man gar nicht verhindern angesichts der Schnelligkeit, mit der das Geld im Moment hin und her transportiert wird. Aber die neuen Geldwäschegesetze haben da schon einiges gebracht. Die Bonpflicht, über die sich ja alle aufregen, ist so der erste Schritt, den auch die Verbraucher letztendlich sehen. Aber im Bankgeschäft zum Beispiel hat man die Edelmetallgeschäfte reduziert. Bei 2.000 Euro bei Edelmetallkäufen ist es schon möglich, dass man da Verdachtsmodelle melden kann. Das wird natürlich auf das Bankwesen bzw. auf die Geldanlage unmittelbare Auswirkungen machen. Auch hat man darauf reagiert, dass es ja inzwischen nicht nur in von Staat kontrollierten Währungen gehandelt wird, sondern auch in virtuellen Währungen wie zum Beispiel dem Bitcoin. Auch hier sind die Meldepflichten verschärft worden. Es kommt also auf der einen Seite sehr viel mehr Verwaltungsarbeit auf die Banken zu. Die müssen genauer hinschauen, weil sie verpflichtet sind, eben auch Verdachtsmomente zu melden. Auf der anderen Seite ist es natürlich für den Kunden auch wieder etwas schwieriger. Er musste früher mal musste er der Bank erklären, warum er 10.000 Euro abhebt, um sich eben ein neues Auto zu kaufen. Das wird sehr viel strenger gehandhabt werden in Zukunft.
Stefan Wolf, unser Börsenmann, besten Dank. Kehren wir nochmal zurück zum Waschsalon in Moabit von Schauspieler Dirk Martens über die alltäglichen und skurrilen Erlebnisse dort. Zwischen Waschmaschine und Trockner hat er ein Buch geschrieben. Im Moment ist gerade viel zu tun.
Der Salon hat sich halb gefüllt. Touristen und Homies füttern die Waschmaschinen, schauen den Trocknern bei der Arbeit zu, hocken mit Zeitung, Buch oder dem Laptop im Netz surfend am Tisch. Ich habe alle Hände voll zu tun. Waschmittel portionieren, Weichspüler empfehlen, Maschinen reinigen und wieder startklar machen, Kaffee kochen. Die Waschaktion der Cookie Sisters ist im zweiten Durchlauf und zieht erste Kollateralschäden nach sich. Die Sicherungen der Maschinen 8 und 10 sind zum zweiten Mal draußen. Auch zwei Trockner sind betroffen. Ich gehe zum Schrank, nehme mir die Taschenlampe und krame mit der Lampe im Mund in der Ablage oberhalb des Verteilerkastens auf der Suche nach Ersatzsicherungen, als unerwartet meine Tante Millie auftaucht. Millie arbeitet für mich. Sie war offensichtlich shoppen und stellt ihre prall gefüllten Netto- und Kicktüten vor der 4 ab. Mit einer lässigen Handbewegung verschwinden mal eben 5 Kilo Schmutzwäsche aus einer der Tüten in der Trommel, dann drückt sie auf Start und geht weiter, als sei nichts gewesen. Sie wäscht gerne mal auf Lau hier. »Bitte«, sage ich zur Tante, während ich die kaputten Sicherungen zusammensammle, »du siehst, ich gebe hier gerade den Notfallelektriker. Sei doch so gut und mach unsere Kaffee-Oma glücklich.« Während ich überprüfe, ob alle Maschinen wieder startklar sind, macht sich Millie lustlos an die Zubereitung der Milchkaffee-Spezialität.
Dirk Martens, der in seinem Waschsalon zu Freddy Leck wurde, einer etwas eigenwilligen Variante von Fleck. Wir haben von Stefan Wolf gehört, bei der FIU stapeln sich die Verdachtsmeldungen. Die Fälle liegen dort so lange, dass Kritiker sagen, das grenze schon an Strafvereitelung. Die Prüfung einer Verdachtsmeldung kann Monate dauern. Bis dahin ist das verdächtige Geld längst verschwunden. Oft genug sind den Ermittlern aber auch die Hände gebunden, weil sie in einem globalen Geschäftsfeld auf die Unterstützung zum Beispiel europäischer Kollegen angewiesen sind, die nicht immer recht mitziehen. Deutschland alleine kann den globalen Kampf nicht aufnehmen. Tatsächlich hat die EU auch die Richtlinien im Kampf gegen die Geldwäsche immer wieder verschärft, aber genutzt hat das bislang offensichtlich wenig, so Julia Hummelsieb aus Brüssel.
Der Stein im Kampf gegen Geldwäsche kommt auf europäischer Ebene unaufhaltsam im Herbst 2018 ins Rollen, angestoßen von Geldwäscheskandalen, in die große Bankinstitute in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten verwickelt sind. Darunter einer der größten Geldwäscheskandale Europas bislang, der des größten dänischen Geldinstituts Danske Bank. Sie hatte von 2007 bis 2015 über Filialen in Estland verdächtige Zahlungen in Höhe von insgesamt 200 Milliarden Euro gebucht. Nach und nach kam heraus, dass auch die Deutsche Bank mit Sitz in Frankfurt diese Buchungen in großen Teilen abgewickelt hat. Die damalige EU-Justizkommissarin Vera Jourova bezeichnet das Ausmaß dieses Falls als schockierend.
Wir müssen zusammenarbeiten und unser System widerstandsfähiger und verlässlicher machen. Wir können es uns in der EU nicht leisten, einen labilen Finanzsektor zu haben.
Auf europäischer Ebene für Geldwäsche zuständig ist bislang die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA. In ihrem Verwaltungsrat sitzen die Vertreter der nationalen Aufsichten. Sie nahm sich dem Fall im September 2018 an und warf den nationalen Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland schwere Fehler vor. Doch dann stellte sie ihre Ermittlungen ein, anstatt die Überwachung der Danske Bank zu übernehmen. Sehr zum Ärger von Valdis Dombrovskis, dem für Finanzmärkte und deren Regulierung zuständigen EU-Kommissar. Diesem Ärger machte er daraufhin Ende April 2019 per Tweet Luft und kritisiert den Aufbau der EBA.
Enttäuschend. Die EBA hat in einem der größten Geldwäscheskandale Europas nicht gehandelt. Die EU-Kommission hat die EBA zwar mit neuen Befugnissen zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgestattet, aber um diese wirksam umsetzen zu können, muss sich auch die Art und Weise, wie in der EBA Entscheidungen getroffen werden, ändern.
Auch das EU-Parlament ist irritiert. Der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, fordert im Herbst 2019 eine europäische Geldwäscheaufsicht mit wirksamen Durchgriffsrechten, da die nationalen Aufsichten offensichtlich versagen.
Schon bei den nationalen Behörden klappt nicht die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden und der Finanzaufsicht. Bei grenzüberschreitenden Fällen funktioniert überhaupt nichts mehr.
Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten bleiben zunächst skeptisch. Sie wollen ihren nationalen Aufsichtsbehörden keine Kompetenzen entziehen. Doch im November preschen 6 von ihnen vor. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Lettland und die Niederlande fordern in einem Positionspapier eine Geldwäscheaufsicht auf EU-Ebene. Auch weil sie die Unabhängigkeit der nationalen Aufseher in den einzelnen Mitgliedsländern anzweifeln, da diese direkt oder indirekt von beaufsichtigten Institutionen oder Interessengruppen beeinflusst werden könnten. Sie wollen entweder die bestehende Aufsichtsbehörde EBA aufwerten oder aber eine völlig neue EU-Behörde zum Kampf gegen Geldwäsche einrichten. Die nationalen Aufsichten, in Deutschland die BaFin, sollen zwar weiter bestehen, aber der EU-Aufsicht unterstellt werden. Die EU-Finanzminister beherzigen diese Vorschläge bei ihrem Treffen Anfang Dezember. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.
Die Situation ist ernst. Unsere Gesetze sollten effizient umgesetzt und überwacht werden. In diesem Zusammenhang werden wir die Option in Betracht ziehen, einer EU-Einrichtung bestimmte Aufsichtsbefugnisse zu übertragen.
Die EU-Kommission soll daher nun nach dem Willen der Finanzminister der Mitgliedstaaten prüfen, inwieweit eine unabhängige europäische Aufsichtsbehörde mit direkten Eingriffsmöglichkeiten im Kampf gegen Geldwäsche möglich ist, wie sich Informationen zwischen den nationalen Aufsehern wirksamer austauschen lassen und ob der Flickenteppich aus nationalen Regelungen zur Geldwäschebekämpfung zu vereinheitlichen ist. Das wäre möglich mit einer EU-Verordnung. Anders als die bisherigen Richtlinien müsste die von den Mitgliedstaaten 1:1 in nationale Gesetze umgesetzt werden.
Geldwäscher arbeiten global und nutzen die schwächste Stelle im System und die ist offenbar auch in Deutschland zu finden. Jedenfalls sagt Roberto Scarpinato, berühmter Mafiajäger aus Palermo, wenn ich Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren. Petra Reschi ist Journalistin und Schriftstellerin, lebt in Venedig. Sie schreibt seit 30 Jahren über die Mafia, inzwischen allerdings ausschließlich in Romanform. Guten Abend.
Hallo.
Frau Reschi, wenn man sich das anschaut, Länder wie Malta, ein Geldwäscheparadies, wo eine Journalistin, die darüber berichtet, ermordet wird, Zypern, auch baltische Staaten sollen viel zu lax kontrollieren. Warum geht die Mafia ausgerechnet gerne nach Deutschland?
Es geht ja im Wesentlichen auch darum, wo die Wirtschaft am meisten floriert, am besten funktioniert. Und das ist nach wie vor, also ungeachtet der anderen Möglichkeiten, immer nach Deutschland. Und Mafiosi schätzen nicht nur die florierende Wirtschaft, sondern auch die Rechtssicherheit. Und die haben sie vor allen Dingen in Deutschland.
Wie groß ist da der Dunstkreis? Also von wie vielen Mitgliedern oder Zuarbeitern sprechen wir?
Ja, ich finde das immer ein bisschen, also dass wenn man jetzt irgendwie von der alleinigen Zahl der Mafiosi ausgeht, so und so viel, ein bisschen über 500 Clanmitglieder, die jetzt hier in Deutschland sozusagen angemeldet sind, das sagt aber eigentlich überhaupt nichts aus.
Was heißt angemeldet?
Naja, das sind also Leute, die schon in Italien aufgefallen sind und deswegen dann den Behörden gemeldet wurden und deswegen auch dann in Deutschland in den Registern dann enden. Aber das ist natürlich nur irgendwie eine viel zu geringe Zahl letztendlich. Also das sind auch Leute, die schon überhaupt sich bemerkbar gemacht haben durch Vortaten. Das heißt also diejenigen, die ohnehin schon auf dem Schirm sind. Aber das sind natürlich noch unendlich viele andere und zumal man ja auch nicht irgendwie im Ein- oder Ausreise in Deutschland sich melden muss. In Europa ist irgendwie Reisefreiheit, von daher ist es irgendwie sehr schwierig dann eigentlich zu beurteilen, wie viele wirklich präsent dann sind in Deutschland.
Können Sie denn einschätzen, wie viel die Mafia in Deutschland anlegt, also beziehungsweise wäscht?
Naja, also es gibt dann immer so Schätzungen, auch das ist ziemlich vage, also die gehen, es gibt welche, die reden von 50 Milliarden Euro, andere geben Umsätze dann von Geldwäscheumsätze von 100 Milliarden Euro an. Ich würde eher so auf 100 Milliarden tippen, aber es ist natürlich, sind immer einfach Dunkelziffern, ne? Das sagt auch jeder Staatsanwalt, es gibt keine konkreten Zahlen darüber.
Und wie macht die Mafia das, also wo investiert sie?
Naja, sie investiert vor allen Dingen, also das Grundproblem der Mafia ist eben halt, dass sie Bargeld hat und alle ihre Kunden, also ob das jetzt Drogenhandel ist oder ob das durch Schutzgelderpressung und die Schutzgelderpressung jetzt nicht in Deutschland, sondern in den Ursprungsländern, zahlen ja nun alle in Bargeld und dieses Bargeld muss dann irgendwann mal gewaschen werden und demzufolge schätzt man das dann halt hier in Deutschland zu investieren, also speziell jetzt in den Immobiliensektor, Baugewerbe, aber auch in anderen Sektoren, also deswegen, weil sie gerade mit neuen bei dem neuen Geldwäschegesetz jetzt soll es also verstärkt auch die Bitcoins, also auch über diese Branche, das sollte man ja auch nicht unterschätzen, dass die Mafiosi natürlich im Wesentlichen eigentlich den anderen überlegen sind und auch voran gehen, weil sie die besten Berater haben. Das heißt also, selbst Drogenhändler haben auch oft schon in Bitcoins bezahlt. Die Camorra, die napolitanische Mafia, ist einer der Vorreiter mit Bitcoins. Und deswegen ist es irgendwie ganz gut, dass in diesem neuen Gesetz jetzt zum Beispiel eben auch eine größere Aufsicht, was eben halt speziell den Umsatz mit Bitcoins betrifft, also verlangt wird. Ja.
Weil bei Geldwäsche Anonymität wichtig ist und Bitcoins diese versprechen.
Genau. Mhm.
In Italien haben Strafverfolger ein scharfes Schwert. Sie können Vermögen sofort beschlagnahmen, wenn der Verdächtige Mitglied ist bei der Mafia. Die Verdächtigen müssen dann nachweisen, dass sie das Geld auf legale Weise erworben haben. In Deutschland wurde diese sogenannte Beweislastumkehr auch eingeführt. Wird die nicht konsequent genug angewendet?
Nee, das ist noch nicht so ganz so stark. Also in Italien gibt es einfach grundsätzlich bessere Möglichkeiten zu arbeiten für die Polizei, aus dem Grunde, weil eben halt da diese Strukturermittlungen besser vorangehen, und das ist eigentlich das größte Manko bei der deutschen Polizei, dass die Strukturermittlungen seit Jahrzehnten jetzt eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Demzufolge hat man die speziell jetzt, also was die italienische Mafia betrifft, die einzelnen Clans jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm, wie man das noch vor, sagen wir mal so, vor 10 Jahren hatte oder noch vor längerer Zeit. Also im Grunde seit 2001 sind eben die meisten Ermittler abgezogen worden, und das ist irgendwie etwas, wovon sich die Branche da nicht mehr richtig erholt hat. Und demzufolge kann man dann auch wenig, es geht ja immer im Wesentlichen jetzt in der letzten Zeit, gerade in den Medien, spiegelt sich das wieder, das mit den Clans, die libanesischen Clans, aber es wird eigentlich nie über die Investitionen von italienischer Mafia geredet. Und dahinter verbirgt sich natürlich auch in einer gewissen Weise ein politisches Interesse, weil libanesische Clans, die natürlich auch im Übrigen schon seit Jahrzehnten auch in Deutschland ansässig sind und ihre Geschäfte machen, sind aber natürlich viel sichtbarer als die italienische Mafia, die viel geschickter agiert und natürlich eben unsichtbarer bleibt. Und demzufolge kann man damit keine Wählerstimmen, also glaubt der Politiker jedenfalls, keine Wählerstimmen gewinnen. Da wäre natürlich irgendwie auch viel zu tun, gerade was jetzt irgendwie so Transparenzregister betrifft. Es geht jetzt auch um also Notare bei Notaren, gerade bei im Immobiliensektor, Notare, Rechtsanwälte, all die dann in diese Geldwäschegeschäfte dann sozusagen verwickelt sind.
Darüber hatten wir eingangs auch schon gesprochen. Von der Mafia sagt man, sie arbeite wie ein globaler, verschworener Großkonzern. Petra Reschi, Journalistin und Schriftstellerin aus Venedig. Sie schreibt immer wieder über die Mafia, besonders über die in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Waschen und Politik. Es gibt da innere Verbindungen, auch bauliche, auf die Schauspieler Dirk Martens als Salonbesitzer Freddy Leck jetzt nochmal zu sprechen kommt.
Der Bus rollt vors Kanzleramt. Lars schaltet ein paar Gänge herunter und die Teenies zücken die Smartphones. Ich greife mir das Mikrofon. Zur Rechten haben wir das Kanzleramt. Wie man sieht, hat dieses Gebäude etwas ganz Besonderes. Es hat die Form einer Waschmaschine. Es folgt ein erstauntes Ah der Klasse. Dieses Haus habe ich mir damals bauen lassen. Es sollte der größte Waschsalon Deutschlands werden. The Freddy Leck Temple of Laundry. Aber mein Projekt war nicht von Erfolg gekrönt. Der Tiergarten war einfach nicht der richtige Kiez für dieses Unternehmen. Oder hat jemand schon mal ein Kaninchen beim Wäschebügeln gesehen? Also habe ich das hier verkauft und bin in Berlins schönstes Viertel gezogen, nach Moabit. Aber damit niemand meint, die Geschichte hätte ein trauriges Ende genommen, erzähle ich auch, wie es weiterging. Die bescheidene Hütte bin ich dann doch noch ganz gut losgeworden, an eine kleine Frau aus der Uckermark. Das ist ein Landstrich in Ostdeutschland, berühmt für seine Kartoffeln. Die Frau hat sich ganz gut gemacht in Berlin. Sie ist jetzt Bundeskanzlerin. Einmal im Jahr darf jeder ihr Heim besuchen, beim Tag der offenen Tür. Und dann darf man übrigens auch umsonst hier waschen. Mal im Ernst, die Waschmaschine hat mehr als 500 Millionen D-Mark an Baukosten verschleudert. Für die damalige Zeit eine skandalöse Summe. Und von explodierenden Baukosten kann der Herr Leck auch ein Liedchen singen.
Ein Auszug aus Nicht jeder Fleck muss weg, erschienen im Patmos Verlag. Sie hören H2 Kultur, der Tag, der wunderbare Waschsalon. Schwarzgeld in Deutschland haben wir getitelt. Und da liest man dann auch mal Überschriften wie Beuteland, wie Kriminelle und Terroristen Deutschland plündern. Andreas Frank war früher Investmentbanker bei Goldman Sachs. Heute ist er Sachverständiger und Geldwäscheexperte. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Frank, ist das wirklich so dramatisch? Ist Deutschland ein Beuteland?
Weiß ich nicht, ob Beuteland, aber es ist auf jeden Fall ein bevorzugter Platz für Geldwäsche. Ich meine, schauen Sie, das sind positive Attribute. Wir sind ein Rechtsstaat. Die Hürden für die Strafverfolgung sind extrem hoch. Wenn tatsächlich mal ein Geldwäscher ein Gericht zieht, haben wir die geringsten Strafen weltweit. Wir haben wenig Korruption. Bisher war es relativ leicht bei Notaren und bei Maklern ohne entsprechenden Beitrag zu zahlen, das Geld zu waschen über Immobilien, andere Bereiche. Wir haben extrem liquide Märkte und last not least, wir haben hohe Stabilität, politische Stabilität. Das ist alles etwas, was Geldwäscher, die möglicherweise Gelder aus Straftaten aus anderen Ländern sehr schätzen.
Sie sagen, die Auswirkungen der Geldwäsche auf unsere Gesellschaft werden völlig unterschätzt. Wenn wir nicht mehr dagegen unternehmen, ist die Demokratie in Deutschland verloren. Warum gleich die ganze Demokratie als solche?
Schauen Sie, wir haben gerade in dem Bericht, den Sie erwähnt haben, vom Europarat gelesen, dass nachgewiesen worden ist, dass viele Politiker aus den Mitgliedstaaten, unter anderem zwei CSU-Abgeordnete aus Deutschland, gekauft worden sind. Wenn Politiker gekauft sind, dann gehen sie in Richtung, dass die Demokratie durch, sagen wir, Strukturen unterwandert wird und in Wirklichkeit die Regierung mehr für die organisierte Kriminalität tätig ist als für die Bürger.
Westliche Demokratien werden mit schmutzigem Geld überflutet, aber davon profitieren ja auch einige Akteure, zum Beispiel der Bausektor. Es gibt eine höhere Nachfrage nach Luxusprodukten, was dem Staat dann wiederum höhere Steuereinnahmen beschert. Ist der Staat also Nutznießer auch der Geldwäsche?
Er ist tatsächlich auch Nutznießer. Erst neulich war ich in einem Geldwäscheprozess. Da sagte mir der Oberstaatsanwalt, schauen Sie, warum sollte Deutschland Geldwäsche bekämpfen? Er profitiert doch davon. Das sagt der Staatsanwalt.
Andererseits, die unternehmerische Mafia zum Beispiel verdrängt ja auch rechtschaffende Firmen. Zum Beispiel auch in der Baubranche sagen Mafia-Ermittler, daran kann Deutschland ja kein Interesse haben, seinen Unternehmen zu schaden.
Schauen Sie, natürlich unterwandert diese Gelder, die ganze Gesellschaft. Das ist aber nicht nur ein Problem von Deutschland, sondern von weltweit. Die letzten Zahlen von der Münchner Sicherheitskonferenz gehen davon aus, dass weltweit rund 4.000 Milliarden Dollar gewaschen werden. Das ist wesentlich mehr als das Bruttoinlandsprodukt wie Großbritannien.
Das heißt,
irrsinnige Gelder sind in der Welt unterwegs. Und die sollten aufgespürt werden, bevor sie ihr Unheil bei den Demokratien angerichtet haben.
Gerade der IS und die Taliban sollen Geldwäsche nutzen, um Kriege zu finanzieren. Strecken die auch ihre Fühler bis nach Deutschland aus?
Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, auch der letzte UN-Bericht über die ISIS, der war Anfang dieses Jahres, sagte, dass die ISIS immer, oder auf Arabisch Daesh, immer noch 50 bis 300 Millionen in bar haben und sie versuchen, diese Gelder einzuschleusen nach Europa. Und bei Taliban müssen Sie nur lesen, den Bericht der UN aus dem Jahr 2015, da steht drin, dass sich die Taliban unter NATO-Mandat in eine organisierte Kriminalität mutiert ist, die monatlich Millionen Einnahmen hat. Und ganz interessant, am Schluss von diesem Bericht steht, man geht nicht davon aus, dass die Taliban ein Interesse haben, sich mit den USA in irgendeiner Form an einer Regierungsbildung zu beteiligen, weil sie sind ja viel besser dran als organisierte Kriminalität in einem instabilen Staat.
Die Bertelsmann-Stiftung hat im Koalitionsvertrag nachgerechnet, hat nur ganze 4 Stellen gezählt, wo Geldwäsche explizit erwähnt wurde. Fehlt also auch der politische Wille in Berlin dagegen zu steuern?
Absolut. Gerade diese Bertelsmann-Studie hatte ich ja angesprochen und sagte, schaut her, in eurer Auswertung steht kein einziges Mal Geldwäsche. Warum erscheint das nicht? Es war doch 4-mal im Koalitionsvertrag erwähnt. Worauf sie mir sagten, bei 3 Stellen hat man das Ziel der Geldwäschebekämpfung so wenig definiert, dass es eine Zielerreichung messbar gar nicht möglich ist. Und bei dem vierten Fall ging es um die Aufsichtsbehörden der Länder. Da hatte man auch versprochen, dass sie verbessert werden, dass man etwas tut. Es ist nichts passiert. Aber schauen Sie, das kenne ich seit 20 Jahren. Deswegen bin ich auch sehr skeptisch über die erneute Ankündigungspolitik. Seit 20 Jahren wird das Geldwäschegesetz, was 1993 in Kraft trat, nicht umgesetzt. Wir haben auch ein Problem auf europäischer Ebene. Wie Sie schon erwähnt haben, basiert das europäische Anti-Geldwäscheregime auf einer Richtlinie, die in den Nationalstaaten umgesetzt werden soll. Und das Zweite, das Problematischere ist, dass die Kommission eigentlich nach Artikel 17 Vertrag über die Europäische Union verpflichtet wäre, die Umsetzung von europäischem Recht in den Mitgliedstaaten zu überwachen und zu kontrollieren. Kommission hat überhaupt kein Personal. Ich arbeite mit der Kommission seit 2004. Ich kann Ihnen sagen, die haben kein Personal. Das heißt, alles, was wir hörten, die Kommentare von den Kommissaren, ist nur aufgeblasene Backen und es kommt nichts raus.
Und was müsste Ihrer Meinung nach geschehen? Welche konkreten Schritte müsste die Politik gehen?
Ganz einfach, auf EU-Ebene Verordnung. Und wir müssen auch die Behörden finanziell so ausstatten, dass sie tätig sein können. Wir hatten ja schon mehrmals gehört, dass in Deutschland die Aufsichtsbehörden der Länder nicht funktionieren, weil sie unterfinanziert sind. Dasselbe gilt beim FIU. Auch keinen Zugang zu Daten, habe ich schon als Sachverständiger 2017 hingewiesen. Wir haben das Problem bei den Strafverfolgungsbehörden. Wenn wir endlich mal genügend Verdachtsmeldungen hätten, die werthaltig sind, dann hätten wir den Flaschenhals bei der Strafverfolgung. Und last not least, wir verlassen uns auf die Verpflichteten im Finanzsektor, Nicht-Finanzsektor. Wir haben schon angesprochen, Banken, Juweliere und so weiter. Und diese Preise werden von der Politik und von der Behörden nicht unterstützt.
Andreas Frank, er war früher Investmentbanker und kämpft seit 20 Jahren für mehr Prävention, einen härteren Kampf gegen Geldwäsche, war neulich auch vor dem US-Kongress geladen. Vielen Dank. Geld gibt Macht, die Macht, Netzwerke aufzubauen, Geldflüsse zu verschleiern, Ermittlungen zu behindern und Staaten zu korrumpieren. Wer Geld hat, kann sich breit machen und wem gar nicht mehr einfällt, was er mit den gewaltigen Summen tun soll, der kann sich in den österreichischen Alpen breit machen, sich dorthin begeben, nach Kitzbühel in ein Luxusresort mit einem Porsche gratis obendrauf. Unser Anlagehinweis der Woche von Jan-Luca Künzberg.
Aufgepasst! Aus der Redaktion ein exklusiver Investment-Tipp für Wohlstandsalpinisten. Kaufen Sie jetzt ein Apartment oder gleich ein Chalet für Ihr nächstes Skiwochenende. Der malerische Ort Wasenmoos liegt ganz in der Nähe der klangvollen Carving-Kommune Kitzbühel. Das Naturschutzgebiet Wasenmoos ist so originär, dass es noch keinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Doch das ändert sich jetzt. Die Hotelkette von Weltrang Six Senses baut ein bestechend naturalistisches Areal in die alpine Ödnis und ermöglicht Freizeitwohnsitze ab 100 Quadratmetern und 1,5 Millionen Euro Kaufpreis. Die Chalets kosten ab 5,5 Millionen Euro und kommen ab 280 Quadratmeter opulenter daher. Ihr Trim aus Naturstein und komischen Planken fügt sich nahtlos ein in das wintersportive Ambiente Tirols. Ein Wochenmarkt mit Produkten von Biobauern aus der Region gehört ebenso zum standesbewussten Angebot wie ausreichend Abstand zum Nachbarn. Falls Ihr Terminkalender nur einen kurzen Skitrip im Winter ermöglicht, hilft das freundliche Serviceteam von Six Senses gern bei der lukrativen vorübergehenden Vermietung ihrer neuen Residenz. Für einen reibungslosen Transfer vom Resort zum Skilift gibt es für die besonderen Kunden ein besonderes Mobilitätsangebot. Beim Kauf eines der Chalets erhalten Sie den brandneuen Porsche Taycan mit leise sauberem Elektroantrieb inklusive. Das beste, umweltfreundlichste und vor allem praktischste Automobil für Skisport. Laut Porsche bietet der Kofferraum Platz für zwei Golfbags mit Driver und Putter. Exklusiv für unsere Hörer haben wir schon in Kitzbühel nachgefragt. Die Anzahlung kann man problemlos in bar hinterlegen.
Das war H2 Kultur, der Tag, der wunderbare Waschsalon Schwarzgeld in Deutschland. In dieser Woche mitgewirkt an der Sendung haben Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Birgit Spielmann und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.